Geil, Taubenjagd in Afrika.
Für mich war es auch neu, weil ich auch mal davon ausgegangen bin, Afrika heißt dann irgendwie Großwildjagd.
Also es ist halt nun mal ein Widerspruch, Tiere zu töten, um Tiere zu schützen. Weil wir Menschen ja immer von der menschlichen Perspektive auf den Tod ausgehen.
Ich bin auch Vegetarier.
Weil du nicht frisst, bist du dann
Nee,
Vegetarier.
nee, 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 nee.
Treffen sich zwei Jäger und machen einen Podcast. Folge 1. Ich lege einfach mal los.
Ja, bitte, fang an.
Also, willkommen bei Treffen sich zwei Jäger.
Beide tot.
Ja, das
Ein
nicht, aber ja.
Klassiker.
So,
Ein
hallo
Klassiker.
Sebastian, willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt kennst du auch den Titel. Ich hab viel rum überlegt, wie man einen Jäger-Podcast nennen soll, der nicht aus Experten besteht und wo nicht irgendwelche Biologen eingeladen werden. Und das ist dabei rausgekommen, der kürzeste Jägerwitz der Welt. Und deswegen, da treffen sich zwei Jäger.
Ja, sehr gut. So machen wir das. Aber wir hatten das Vergnügen noch nicht, Daniel. Wir waren noch nicht zusammen raus.
Das ist dann der doppelte Witz bei der Sache, dass wir uns noch nicht getroffen haben.
Nee,
Aber
wir
jetzt.
kennen uns persönlich gar nicht, tatsächlich.
Nee. Nee, das ist seltsam, ne? Jagen ist normalerweise etwas Persönliches und so. Und wir sind sozusagen, ich glaube, früher hätte man gesagt, Brieffreunde.
befreundete Briefjäger. Ja, sehr
Ja.
gut.
Ja. Ja, außerdem sagt man ja auch immer, so ein bisschen genervt und stimmt ja auch immer so, können sich nicht mal zwei Männer irgendwo unterhalten, ohne gleich einen Podcast rauszumachen. Und ja, hier in dem Fall klappt es halt nicht, weil wir ja immer sagen, mit unseren elendlangen Sprachnachrichten, dass die eh schon ein halber Podcast sind.
Das ist korrekt, du könntest sie auch einfach verwenden, dann bräuchten wir uns jetzt hier nicht noch unterhalten.
Das hast du jetzt schon sehr oft gesagt, ich habe mich davon aber nicht abhalten lassen, jetzt zeichnen wir auf.
Sehr
Möchtest du
gut.
wissen, welche Kandidaten es noch gab für Namen für diesen Podcast?
Ja, bitte, bitte, das auf jeden Fall.
Okay, also die sind alle nur so mittel, ne? Deswegen ist es der andere geworden. Aber ich hatte noch Locker vom Hochsitz. Also der Next ist ein Insider, den versteht man nur, wenn man sonst auch Podcasts hört. Feist und Rauschig.
Okay.
Aber ich dachte
Ja.
so, das kommt irgendwie komisch
Nein,
rüber, glaube ich.
das kommt sehr komisch rüber.
Ja. So, das waren die Kandidaten.
Ach so,
Also
okay, dann habe ich Gott sei Dank, haben wir das schon mal hinter uns.
ich
Ja.
habe den am wenigsten schlechten dann einfach genommen.
Nein, definitiv. Das ist schon, treffen sich zwei Jäger, finde ich gut.
Ja, super, ne? Also es ist auch einfach die
Ja.
Wahrheit. Also
Ja,
eigentlich
das ist
nicht,
sehr
also
gut.
virtuell halt. Ja, aber es
Eigentlich
ist.
hätte ich gar keine Zeit für dich, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich ist
Ja.
heute das Wetter schön bei uns und normalerweise war eigentlich für heute von mir geplant, die Hasen zu zählen. Ne? So im März soll man ja die Hasen zählen, damit wir den Besatz wissen.
Da triffst du jetzt bei mir auch echt auf ein schlechtes Gewissen, weil Wildtierzählung, ja, müssen wir auch noch. Ist auch wichtig. Und bei uns im Hegering ist es so, wer keinen Wilderfassungsbogen abgibt, der kriegt kein Saatgut. So, wir
Ah,
kriegen ja
das
immer
ist
so
ja gut.
Saatgut gesponsert und das ist einfach so ganz einfach. Deswegen werde ich die nächsten Tage, Abende da auch mal raus müssen. Rebhühner und Hasen. Ja.
Ja, wegen Rebhühner war ich tatsächlich jetzt die letzten Tage draußen, aber leider Gottes alles völlig ohne Erfolg. Also hier gibt es einfach keine mehr.
Das ist ein
Das
bisschen wie
ist.
meine Gänsezählung letztes Jahr. Meine Gänsezählung hat irgendwie so 2 Stunden gedauert und ich bin durch die Gegend gekurvt, 10 Kilometer und so und am Ende kam raus die Zahl 0,
Ja,
weil das
scheiße.
Gänsepaar, das ich kenne, wo ich genau wusste, dass es jeden Tag an derselben Stelle, das war an dem Tag halt nicht da. Am nächsten Tag war es dann wieder da.
Ja, die
So
wussten
ist es halt
Bescheid.
manchmal. Ja.
Gut, aber bei den Rebhühnern ist das bei uns tatsächlich einfach ein Problem. Hier, ja, die hat sich so viel verändert, landschaftlich als auch jagdlich in den letzten Jahrzehnten. Die haben einfach keine Chance mehr hochzukommen, ne? Oder hatten keine Chance mehr. Alle weg.
Ja, wenn, ich meine, ihr macht ja auch viel, Fallenjagd und so weiter jetzt und so, aber es muss überhaupt erstmal wieder Brutpaare da sein, ne? Das ist halt der
Ja, das
Punkt.
ist so. Das ist so. Wir
Das war mein Hund im Hintergrund
Das
gerade
habe ich
übrigens.
mir, wollte ich gerade fragen, ob das
Ja.
der
Ja, das ist er.
Deutschdraht-Hahn war. Wir machen tatsächlich jetzt, wir fangen jetzt an, ne, mit der intensiven Raubwildbejagung. Das ist schon richtig. Und deswegen finde ich dann auch eben die Hasenzählung nochmal so entscheidend, dass wir dann tatsächlich in den nächsten Jahren auch sehen können, wie sich der Hasenbesatz entwickelt hat.
Ja.
Zumal der Hase bei uns nicht bejagt wird. Also wir haben keine passionierten Hasenjäger. Wir haben ein paar Falkner, die hin und wieder mal bei uns gehen werden, aber ich gehe mal davon aus, das wird sich schwer in Grenzen halten, was die so beizen werden an Hasen.
Also bei uns haben wir genug Leute, die zur Hasenjagd gerne mitgehen. Wir haben aber immer ein Problem, dass wir zu wenig Leute haben, die Hasen essen wollen. Und da sind wir dann auch immer so ein bisschen, dass wir sagen, also wenn die keiner isst, müssen wir die nicht jagen. Also das ist, ich weiß nicht, heutzutage die Leute scheuen sich davor, die haben keinen Bock mehr in der Küche einen Hasen fertig zu machen oder irgendwie einen Hasenbraten zu machen. Dann muss man es auch nicht jagen, ehrlich gesagt.
Genau, das sehe ich auch so. Und ich mag
Ja.
Hasen tatsächlich. Also ich mag die so. Deswegen möchte ich die gar nicht. Werden die bei uns nicht bejagt. Wir haben auch nicht so wahnsinnig viele der Hasenbesatz. Wir haben schon mal gezählt ein bisschen. Wir gehen ja so von 18 Hasen auf 50 Hektar aus. Das ist schon eine sehr ordentliche Zahl für den Oberlandkreis. Und mal gucken, was wir dann durch die intensive Raubwildbejagung dann noch so wegkriegen. Ne? Wir haben wahnsinnig viele Füchse auf den Kameras und auch jede Menge Waschbären. Ich glaube, da wird im nächsten Jagdjahr doch das öftere Mal der Fallenmelder losgehen.
Ja, Füchse, Waschbären, und es schadet auch überhaupt nicht, ein bisschen die Krähen mal ein bisschen in den Griff zu kriegen.
Den Plan haben wir auch tatsächlich. Wir haben schon ein Lockbild, hat sich unser Jagdherr gekauft. Ist eine Eigenjacht, wo ich ja jage, der Revierinhaber. Weil der auch sagte, der hat ja mal so richtig Bock drauf, dass wir mal eine schöne Krähenjagd machen, weil die haben wir tatsächlich ohne Ende. Ne? Wir haben ja viel Maisanbau und ja, dementsprechend feist sind dann auch die Waschbären und die Krähen sind dann auch entsprechend vorhanden. Ne?
Ja, bei uns auch große Schwärme, auch gerade bei den Krähen. Und ich finde, das Tückische bei dieser Krähenjagd ist halt, du kannst dir halt deinen eigenen Misserfolg nicht weglügen. Ne? Also wenn du so rausgehst als Jäger, gehst auf Ansitz, gehst du nach Hause, hast nichts gesehen, keinen Anblick gehabt oder nichts erlegt, dann ist immer so, ja, nichts geschossen, ist auch gejagt und so weiter. Und das ist halt ein Ansitz. Du bist halt ins Revier gefahren, bist wieder nach Hause gefahren. Krähenjagd mit Lockbild ist aber so ein Brimborium, so ein Aufwand.
Ja.
Ich habe es letztes Jahr das erste Mal gemacht und so mit am Abend vorher hingehen und schon mal das Grobste aufbauen und dann morgens vor Sonnenuntergang hin und das Lockbild aufstellen und da drin hocken und wirklich, also ich weiß gar nicht mehr, was die Uhrzeiten waren, aber es war echt übel. Ich saß da auch echt lang. Und mein Hund, der relativ junge Drahthaar, der hatte auch so seine Problemchen, da ruhig zu bleiben. Und dann, das war wirklich eine kurze Nacht und ein langer Morgen. Und nachher lagen zwei Krähen. Und das war halt so, ja, immerhin lagen zwei Krähen, aber das war so, pff. Also ich weiß, es gibt auch Leute, da liegen dann 10 oder 15, aber bei mir lagen halt nur zwei Krähen. Und das ist schon so, dass man nachher das Gefühl hat, oh Mann, also jeder kleine Fehler wird da bestraft und man hat so einen riesen Aufwand gemacht für zwei so kleine Kreaturen. Aber man muss dranbleiben, ne? Also.
Ja, ich war heute tagsüber im Revier, wie gesagt, die Fallen noch mal ein bisschen umstellen und Kameras aufstellen. Und da konnte ich dann sehr schön beobachten, wie zwei Kohlkraben dann die Krähen vertrieben haben. Ne? Also die dulden die tatsächlich nicht.
Oh, ihr habt
Und
Kohlgraben, das ist
ja,
schön, ja.
die sind
Ja.
auch direkt bei uns in der Altbuche. Also Horst habe ich auch gefunden heute. Ja, von daher sind wir ein bisschen hoffnungsvoll, dass die Kohlkraben auch so ein bisschen Ruhe reinbringen. Ne? Klar, der Kohlkrabe ist auch ein Prädator dann in dem Fall, aber natürlich kein Vergleich in so einem zu so einem Krähenschwarm von 100 oder 150 Stück, die wir hier haben. Ne?
Ja, es ist ja auch nicht, das Problem ist ja auch nicht, dass es überhaupt Prädatoren gibt, sondern es ist halt das Problem, dass es dann von manchen wirklich viel zu viele gibt, ne? Wenn du so ein paar Raben
Ja.
hast und dann hast du noch irgendwo zwei Rotmilane und so weiter oder fünf, das ist ja alles völlig egal, so. Aber die Massen, die versauen einem halt alles. So, außer bei den Füchsen, da reicht irgendwie, vielleicht ein oder zwei, um richtig Schaden anzurichten. Aber
Ja, das ist so. Hier gibt es eine schöne Videoaufnahme, ne? Wie er so im Vogelschutzgebiet
ja.
ein Fuchs nachts alle Gelege platt macht. Das ist schon erschreckend.
All you can eat.
Ja, völliger Wahnsinn. Also, dann hast du den einen nicht erwischt und dann macht er die ganze Arbeit vielleicht von Jahrzehnten zunichte.
Ja, das haben ja die ganzen, sag ich mal, Verantwortlichen für die Vogelschutzgebiete mittlerweile zum Glück auch kapiert, dass es halt einfach nur ein, also ich sage immer, wenn du einfach nur Lebensraum machst, Lebensraum, 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 dann baust du nur ein riesiges Buffet auf. Und dann
Ja.
kommen die Prädatoren und dann sagst du, guck mal, wie viele Brutpaare wir hier haben, ja, und wie viel Gelegeverluste habt ihr, ja, 100%. Also die haben das mittlerweile alle auch gut verstanden und machen das auch, was immer ein bisschen bitteren Beigeschmack ist, dass sie es nach außen halt nicht kommunizieren, weil sie halt dann Angst haben vor den, vor ihren idealistischen Mitgliedern, also die nicht verstehen, dass Tiere schützen, oft auch was damit zu tun hat oder Arten zu schützen, dass man eben auch tötet. Also dass das halt einfach mit dazugehört. Und dementsprechend, wenn man sich dann anguckt, was der NABU dann schreibt zum Thema Artenschutz, dann schreibt er da irgendwie Artenschutz dies, das und alles die Gründe und was man alles macht. Ja, komischerweise kommt da Fallenjagd dann nicht vor, da kommen keine Prädatoren vor, da kommen keine invasiven Arten vor. Das kommt einfach alles überhaupt nicht vor. Ich lese das hier immer, weil ich selber NABU-Mitglied bin mit meinen Kindern zusammen. Und das kommt einfach nicht vor. Aber wenn man dann weiß, dass auf der Arbeitsebene der NABU halt in jedem Schutzgebiet oder in fast jedem Schutzgebiet dann irgendwo auch mit Jägern zusammenarbeitet oder irgendwo auf Fallenjagd setzt, damit er da überhaupt Erfolge hat, dann ist das manchmal so ein bisschen bitter, dass der NABU sich nicht traut, mal dieses Tabu zu brechen. Aber wahrscheinlich kostet die das dann einfach, also die stehen dann einfach plötzlich in keinem Testament mehr drin oder kriegen keine Spenden mehr oder so,
Ja,
weiß ich nicht.
das glaube ich auch, dass sie dann wirklich einen schlechten, also dass sie von den eigenen Mitgliedern niedergemacht würden oder von einem Teil der Mitglieder. Das ist so. Ich bin auch, oder meine Familie ist auch NABU-Mitglied tatsächlich. Ja, und davon auch nicht jedem Jäger erzählen, ne?
Nö, aber ganz ehrlich,
NABU-Mitglied ist.
das leiste ich mir. Das bedeutet ja nicht, dass ich alles gut finde, was der NABU macht oder wie er es macht. Aber grundsätzlich, ich habe schon also zwischendurch lag mal ein paar Jahrzehnte Pause, aber ich war schon als 12-jähriger NABU-Mitglied und war da vor Ort in der Jugendgruppe und wir haben halt eben Krötenzäune aufgestellt und so. Also ich war so ein kleiner Umweltschützer da irgendwie. Ich hatte auch eine eigene Naturschutzorganisation gegründet, dann zusammen mit der Nachbarstochter. Also wir waren zwei Leute und wir haben dann immer Geld gesammelt in der Nachbarschaft und haben das dann zum Tierheim gebracht und haben es da in die Spendenbox geschmissen. Das war unsere.
Ah, cool.
Und haben dort Hunde ausgeführt, haben uns dann so riesige Hunde ausgeliehen, irgendwelche Schäferhundmischlinge und sind dann mit denen über die Stoppel oder die mit uns. Ja, und irgendwie, ich finde NABU wichtig und außerdem ist es auch so, wenn der NABU mal Scheiße erzählt, dann kann ich da halt eben auch mal einen Brief hinschreiben und sagen, ich bin Mitglied bei euch und ich bin Jäger und ich finde das nicht in Ordnung. Und habe ich auch schon mal gemacht, habe ich auch schon mal eine Mail hingeschrieben da. Weiß nicht, ob das was bringt, aber wenn man Mitglied ist, bringt es auf jeden Fall mehr, als wenn man keins ist. Und die bieten halt auch so schöne Sachen an, wie Singvogelzählung und so, wo meine Kinder dann
Ja, dann
mitmachen
machen wir auch
können.
mal mit. Dann machen wir auch mal mit.
Ja.
Ja, nein, das ist schon so. Ja, aber nichtsdestotrotz. Wir haben tatsächlich auch ein Vogelschutzgebiet hier oben und da hat sich das ganz interessant entwickelt. Da hat man die Jägerschaft über Jahre rausgelassen aus dieser ganzen Thematik, hat die überhaupt nicht mit ins Boot geholt. Und vor so ungefähr 4 Jahren, ja, vor 5 Jahren war das, genau. Da hat man dann auch tatsächlich mal so einen runden Tisch gemacht mit den Jägern, weil man eben darauf gekommen ist, wir müssen ja das mit der Fangjagd nochmal intensivieren. Und da hatte ich auch unseren gemeinsamen Freund Paul Rössler eingeladen. Der hatte
Ja.
nochmal referiert dazu. Das war ja einfach nochmal auch sehr, sehr bildlich. Und da hatten wir eine wahnsinnig interessante Entwicklung, dass eben diese Jägerschaft da in Medebach plötzlich zur treibenden Kraft wurde. So,
Ja,
die haben
bitte.
einfach, die haben nicht nur ihre Fallen aufgestellt, die wurden gesponsert, also die Fallen sind Fallen, Fallenmelder, das ganze Equipment wurde bezahlt von der unteren Naturschutzbehörde. Und ja, die haben sich zusammengetan zu einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, also die einzelnen Jäger, und haben selber Flächen angepachtet und haben dort Brachen entwickelt für die Rebhühner.
Das ist richtig cool.
Und das war richtig stark, das war ganz, ganz toll. Dann wurden auch Futtereimer entsprechend angeschafft, die sie überall aufgestellt haben. Und das ist wahnsinnig erfolgreich. Und ja, normalerweise müsste darüber auch ja, der NABU vielleicht aber auch einfach mal so ein Landesjagdverband berichten.
Ich hoffe einfach, das wird einsickern. Ich hoffe, ich meine, natürlich darf man die Leute nicht vom Kopf stoßen, ne? Und das ist ein Lernprozess. Und ich finde auch immer, ich kann die Leute ja verstehen. Also wenn man Tiere liebt, ja, dann ist erstmal der natürliche Reflex, dass man Tieren nicht Aua machen darf. So. Also es ist halt nun mal ein Widerspruch, Tiere zu töten, um Tiere zu schützen. Weil wir Menschen ja immer von der menschlichen Perspektive auf den Tod ausgehen. Also Tod ist immer was, was ein Individuum betrifft. Und da trauern wir dann natürlich, wenn das einen Mitmenschen betrifft oder wenn es unseren geliebten Hund, geliebte Katze betrifft. Aber in der Natur geht es halt nicht ums Individuum. Und da geht es um das Überleben einer Art. Und Aussterben hat gar nicht so viel mit Sterben zu tun, sondern mit, es wird nicht genug nachgeboren, weil so, Hundert sind jetzt Tausende, aber Sterben hat halt in der Natur, ist halt einfach so ein ganz normaler Punkt, der halt auch nicht groß betrauert wird. Ich meine, hast du das schon mal erlebt, wenn du so ein Reh erlegst und direkt daneben stehen noch zwei andere, wie die reagieren? Das ist
Ja,
so.
bei meinem ersten Stück war das tatsächlich so, das war eine Ricke mit Kids und oh, da ist das Kids dann gefallen und die Ricke hat noch einmal kurz runtergeguckt und dann ist sie davon getrottet.
Ja,
Oh,
ich habe
das
neulich einen
war
tollen
kein.
Cartoon gesehen. Da sah man irgendwie zwei Tiere, ich glaube so, was weiß ich, waren das amerikanische Cartoon, ich glaube, es waren zwei Hirsche. Und irgendwie so Vater-Sohn, so ungefähr, ne? Und dann kommt so ein Bär um die Ecke und dann der Sohn, also das Jungtier, sagt zu dem Hirschen, oh mein Gott, was werden wir jetzt tun? So. Und der Ältere sagt zu dem Jungtier, ja, ich kann dir sagen, was ich jetzt tun werde. Ich hau jetzt ab und dann mache ich einen neuen Nachwuchs. Und das klingt einfach böse und es klingt fies, weil man natürlich das auch jetzt, wenn ein Mensch sich so verhalten würde, würde man den ja werten. Ne? Und natürlich gibt es da irgendwie eine Bindung immer zwischen Elterntier und Jungtieren, aber ich weiß noch, das war so ein Sprung von drei Rehen und die standen da dicht zusammen und ich habe das eine erlegt, ein Schmalreh damals, und die anderen beiden haben kurz geguckt, so nach dem Motto, was ist mit ihr? Ach so, ist umgefallen, hat kurz geschlägelt und die haben dann einfach weitergeessen. Ich war selber auch super verdutzt, das war mein erstes Stück. Und ich dachte nur so, ja, könnt ihr jetzt mal bitte weggehen, weil mir wurde vorher halt auch immer in der Jagdschule gesagt, bleibt eine Weile sitzen, damit auch ne, der Rest von so einem Sprung, Rehe, dass die nicht verstehen, dass die das nicht verbinden, den Schussknall mit dem Hochsitz, dass die nicht, ne, in Zukunft immer gucken, sitzt da jemand. Aber die blieben halt einfach stehen und irgendwann habe ich dann mal angefangen zu rascheln und mich bemerkbar zu machen und irgendwann sind sie mal davongezogen. Die Leute müssen so langsam mal ein bisschen kapieren, dass in der Natur es unter Umständen eben nötig sein kann, Tiere zu töten, um insgesamt eine Art oder ein Ökosystem zu verbessern. Und da hat, glaube ich, der NABU so, der doch immer viel mit Niedlichkeit arbeitet und mit eher simplen Erklärungen von Zusammenhängen, da hat er noch einen langen Weg vor sich.
Ja, ich glaube, die haben das schon drauf, die Zusammenhänge. Es ist einfach nur ein Ding der Unmöglichkeit, dass eben halt diesen besonders lauten Mitgliedern, die kennen wir ja beide, ne? Wenn man mal bei Facebook oder sonst wo da unterwegs ist, dann hat man ja die Leute sofort am Wickel, wenn man da irgendwo mal was zum Prädatorenmanagement zum Besten gibt. Das wollen die alles nicht wahrhaben.
Ja,
Und die
Katzenbarbara,
Alte.
die vom Leben enttäuschte Katzenbarbara,
Ja,
die
ja.
Menschen hasst und deswegen Tiere liebt.
Ja,
Ja,
genau. Ja,
ja.
wir kennen beide diese Leute und
Auf jeden Fall.
da ist ja einfach dann auch gar keine sachliche Diskussion möglich. Das geht ja sofort auf eine persönliche, beleidigende Ebene. Also ich finde es immer schön, wenn man eben begründet, warum es wichtig ist, auch Raubwild einfach mal kurz zu halten, um andere Wildarten zu fördern oder Bodenbrüter zu fördern und das dann quittiert wird, indem einem selbst dann der Tod gewünscht wird, ne, von diesen Leuten. Ich denke mal so, ja, okay.
Ja, also
Das
das ist da,
passt.
also die ganz harten Fälle, die ganz dummen, Da muss man auch nicht, das ist wie in allen Bereichen, ne? Wenn du es mit irgendwelchen ganz verstrahlten Leuten oder die da im Prinzip auch eh nur sitzen, um sie irgendwie ihre Einsamkeit abzureagieren. Aber wo du gerade sagst, dass die vom NABU natürlich die Zusammenhänge kennen, ja, klar. Also ich meinte auch nicht, dass die vom NABU das nicht wissen, aber die kommunizieren es halt nicht. Also wenn du dir
Genau.
so ein NABU-Heft durchliest, dann geht es da halt um das niedliche Kitz und den süßen kleinen Vogel. Aber so ein, man mutet in diesen Heften niemandem was zu. Wenn man jetzt sagen würde, wenn jetzt irgendwie Geo oder irgendein anderes Naturmedium oder sowas über sowas schreiben würde, dann würde man schon auch mal sagen, das ist ja gerade eine Story. Also weiß nicht, ich komme ja aus diesem PR-Bereich auch ein bisschen und da sagt man ja immer, die Story ist ja nicht, wenn der Hund den Mann beißt, sondern wenn der Mann den Hund gebissen hat. Und hier ist es halt auch so. Also das ist ja gerade das, ich meine auch Story nicht im reißerischen Sinne, aber es ist ja gerade das Interessante. Das Interessante ist ja nicht, dass irgendjemand losgeht und irgendein Tier einsammelt, damit das halt überlebt. Und ja, da weiß jeder, wie das funktioniert. Aber dass es tatsächlich notwendig sein kann, das scheinbare Gegenteil zu tun. Also das ist ja das ist ja gerade das Interessante, was man erzählen kann. Das haben ja auch viele Journalisten verstanden. Und oder so, ne, du kennst diese Geschichten, ja, das ist Veganer, aber jetzt geht er jagen und ist doch wild oder so. Also diese Kontraste und das
Ich bin auch
meidet,
Vegetarier. Gejagen. So.
ja, weil du nichts schießt, weil du nichts triffst, bist du dann Vegetarier.
Nee, 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 nee. Also ich bin schon seit meinem 18. Lebensjahr Vegetarier,
Ja,
mein
echt?
Freund. Und ja, und tatsächlich jetzt erst im 4. Jagdjahr.
Das
Ja.
wusste ich gar nicht. Und
Ja,
du
das.
hast aber dann jetzt, das heißt aber jetzt nicht, dass du dein gejagtes Wild nicht isst, sondern
Nee, ich genieße das sogar umso mehr
du hast
tatsächlich. Also
deinen
es gibt,
Speise. Aber
ja.
mochtest du denn dann überhaupt Fleisch, wenn du so lange Vegetarier warst?
Ja, also ja, so ein echter Vegetarier wird wahrscheinlich sagen, ich bin kein Vegetarier. Also ich habe schon immer, ich bin Angler gewesen
Ja,
seit
okay.
Kindheitstagen an und wenn ich dann noch so ein, zwei Mal im Jahr losgezogen bin mit der Fliegenrute und die passende Forelle dran war, dann habe ich die auch mitgenommen. Und so, ich weiß nicht, zweimal im Jahr hat mein Großonkel, der ist passionierter Jäger, mich dann zum Reh- oder Hirschbratenessen eingeladen. Das habe ich dann auch mal sehr genossen. Das konnte ich immer so mit mir verantworten. Tatsächlich
Ja.
habe ich irgendwann aufgehört mit dem Fleisch. Das bezieht sich dann oder bezog sich dann eher auf diese Massentierhaltung, ne, wo ich gesagt habe, das, nein, das möchte ich nicht, das kann ich nicht. Und du, ich kann nur sagen, als ich mein erstes Stück Rehwild gegessen oder Stücke Reh gegessen habe, was ich selbst erlegt habe, ja, das ist schon. Man hat es dann tatsächlich vom Erlegen übers Zerwirken bis zum Teller begleitet, dieses Lebensmittel, und das ist schon toll. Also das habe ich sehr genossen, das zu essen.
Ja, ist schon irre, dass man da
Ja.
einfach dann keine offenen Fragen mehr hat, ne? Also egal, ob man jetzt Supermarktfleisch isst oder nicht, oder wo man ja einfach nicht weiß. Also es kann ja sein, dass das aus dem ordentlichen Betrieb kommt. Es kann ja
Ohne
auch
Frage,
immer
um
sein,
Gottes
ne?
Willen, um Gottes Willen, die gibt es auch. Das
Und es gibt aber
kann
immer
auch sein.
es gibt halt immer dieses große Fragezeichen und der Mensch ist an sich ja wahnsinnig gut im Ausblenden und im Verdrängen. Aber das ist richtig ungewohnt, wenn man dann mal in einer Situation ist, wo es gar nichts zu verdrängen gibt, weil man die ganze Zeit dabei war. So vom
Genau.
letzten Atemzug des Wildes über das Verarbeiten bis zum Vakuumierer und nachher in der Küche. Das
Ja.
ist schon, ein irres Gefühl, weil man denkt, so die Energie, die man normalerweise für Verdrängen oder für schlechtes Gewissen aufbringt oder für sich irgendwas fragen, ist das jetzt das Richtige? Man weiß gar nicht, wohin damit, ja.
Genau, aber tatsächlich, das ist schon so. Und das können die wenigsten Menschen ja auch einfach von sich behaupten, dass sie so ein Lebensmittel dann eben so gewonnen haben. Also ich sehe das ganz pragmatisch, ja.
Ist auch ein Privileg. Also ist auch wirklich so, würde ja gar nicht funktionieren, dass das alle machen. Aber es gibt ja verschiedene Wege. Also es gibt ja verschiedene Wege,
Ja,
sage ich
aber
mal, aus dieser.
warte mal ganz kurz.
Ja.
Ich bin ja jetzt nun mal Vegetarier seit tatsächlich schon vielen, vielen Jahren und ich kenne entsprechend auch viele Vegetarier, natürlich.
Ja.
Teilweise auch Veganer. Und das Witzige ist, wenn du dich mit denen unterhältst, dann kommt eigentlich, also es hat noch nie einer mit mir geschimpft und hat gesagt, du bist ein Kidsmörder oder Tiermörder, irgendwie so, noch, das kam noch gar nicht, sondern spannenderweise kommt ganz oft so eine Reaktion, ja, okay, das ist ja, ja, das ist ja schon was Besonderes, wenn du dann losziehst und dann auch selber das Stück erlegst und ja, da könnte ich mir, also das wäre auch was, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich sowas
Ja,
esse. Das
ja.
ist ganz oft, das ist ganz oft so eine Reaktion und ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann den Leuten gesagt habe, okay, wir haben jetzt vor zu grillen und ich habe da noch ein paar Steaks aufgetaut, kommt doch einfach vorbei und könnt da mal probieren. Und ja, das ist ich kenne keinen, der Vegetarier geworden ist, weil er sagt, mir schmeckt das nicht, sondern das ist ja immer einfach nur dieser ethische Aspekt, ne, dass man sagt, Massentierhaltung will ich nicht, Tiertransport will ich nicht, Tierleid will ich nicht. Ja, und wenn du den Leuten erzählen kannst, du kannst ja die ganze jagdliche Situation schildern.
Auf jeden
Ne,
Fall.
oder im Idealfall, dass die Leute auch mal mit dir rausgehen und das einfach mal sehen. Und dass wir halt eben nicht diejenigen sind, die wild drauf losknallen und alles über den Haufen schießen.
Aber das ist
Ja.
ja auch das, was ich immer sage. Also die Veganer an sich, ne? Also es gibt dann viel, also es gibt ja eh in der Jägerschaft auch gerne mal Leute, die dann halt, die generell wie in der ganzen Gesellschaft diese bisschen toxisch-maskuline Schiene fahren, um jetzt mal diesen Modebegriff zu verwenden, aber halt immer so, ein richtiger Mann isst Fleisch, trinkt Bier und fährt Diesel und hat eine Knarre und so. Gibt es ja überall, ja, also generell.
Auch die
Und da
Kinder
gibt es
von
natürlich auch immer
Facebook,
die
ne?
Leute und dann Witze über Veganer machen und Veganer, das sind irgendwie alles Weicheier und so. Und immer dieses Anfeinden und dann in beide Richtungen natürlich. Ja, natürlich gibt es Veganer, die Jäger hassen, ne? Aber grundsätzlich ist der Veganer jetzt nicht der Feind des Jägers, und da gibt es viel, das habe ich ja vorhin erwähnt, es gibt ja auch bekannte Leute, bekannte Influencer da, die da irgendwie, die waren vorher Veganer und jetzt jagen sie. Und oder ich persönlich bin mittlerweile auch so, dass, wenn das hier vom Landmetzger kommt und so, esse ich auch mal normales Fleisch wieder mittlerweile. Aber weil ich halt weiß, ne, ich kenne viele Landwirte hier mittlerweile und weiß auch, so, es sieht nicht immer aus wie in den Videos von Peter, die decken halt die ganz schlimmen Fälle auf. Aber man kann da selber seinen Weg finden drin. Und es muss nicht immer vegan sein oder es muss nicht immer Jagd sein, aber das Wichtige ist überhaupt einfach mal wieder Bewusstsein und Achtsamkeit da zu haben, finde ich. Also im Fleischkonsum und auch bewusst ins Fleisch reinzubeißen und nicht Fleisch irgendwie als billigen Füllstoff irgendwo drin zu haben. Weil es so gedankenlos zu verzehren, egal wo es
Ja,
herkommt.
genau. Und ich denke, da ticken wir beide ja auch ziemlich gleich, was sowas angeht, dass man das Lebensmittel einfach bewusst genießt mit der ganzen, ja, ne, also ich mache das meistens mit einem sehr guten Freund zusammen. Wir haben auch gemeinsam den Jagdschein gemacht, dass wir uns dann zum Kochen treffen und das einfach auch so ein bisschen zelebriert wird, ne, mit einer Flasche Weiß- oder Rotwein dabei. Und dann wird schön gekocht, hinterher wird schön zusammen gegessen und ja, dann wird halt auch nochmal, lässt auch nochmal Revue passieren.
Ja, herrlich. So muss
Ne,
das sein. Ein
das ist
Schuss
schon
Wein in die
schön.
Soße und der Rest für die Köche.
Ja, so ungefähr. Nein, nein, so schlimm ist es dann auch nicht mit uns.
Bei mir schon.
Aber ich genieße das dann schon, ne? Einfach dieses, ja, was man dann da einfach gemacht hat.
Ja, es ist wie bei vielen Sachen. Es ist einfach schöner, wenn man es bewusst tut und sich nicht gedankenlos
Ja.
irgendwas reinpfeift. Ich finde es aber
Aber dann,
spannend, wie viele
aber.
Themen wir heute.
Das wollte ich gerade sagen. Wenn man jetzt mal den Bogen nochmal zurückschlägt auf dieses, ne, wir machen das mit dem Prädatorenmanagement und sowas,
Ja.
dann muss man sich auch mal vor Augen führen, davon habe ich ja als Jäger nichts. So,
Nee,
ne,
genau.
du kannst 30 Füchse schießen, je nachdem, was du für ein Revier hast. Und ja, wenn wir ehrlich sind, in der Regel kannst du nicht alle verwerten, willst auch nicht alle verwerten und ich kenne das von meinem Großonkel, der hat, ich weiß nicht, 15, 20 Belger von Füchsen, die er sich hat gerben lassen und der sagt halt auch, was soll ich damit? Ja, das ist halt einfach so, da ist keine große Nachfrage. Aber in erster Linie habe ich ja nichts davon. Ne? Bei
Ja,
uns im
absolut.
Revier, da gibt es jetzt noch zwei andere direkte Nachbarn. Wir werden in den nächsten, ja, also angepeilt ist 3 bis 5 Jahren und dann werden wir Rebhühner freisetzen.
Ja,
Das wird
genau.
ganz spannend. Also wir machen gerade große Maßnahmen, auch Lebensraumverbesserungen, ne, Anlegen von Brachen, von kleinen Heckenstrukturen, von flachen Hecken und Gebüschstrukturen. Hecken ist das falsche Wort, Gebüsche trifft es besser. Auch wirklich mal fünfjährige Brachen, wo schon Gehölze sich entwickeln, dass einfach mehr Deckung da ist für die Rebhühner. Das wird ganz spannend, denke ich. Und das
Ja.
versuchen wir gerade so aufzubauen, dass wir halt eben das Ganze auch sofort mit Zahlen, Daten und Fakten füllen und nicht, dass wir in 5 Jahren da sitzen und uns fragen, wie viele Füchse haben wir eigentlich erlegt, wie viele Waschbären, wie viele Marder und wie viele Kilometer Hecken haben wir angelegt.
Naja, aber
Ja.
wie du vorhin sagst, man macht es ja auch, also ob man was davon hat, ne? Natürlich hat man irgendwann da mal so eine Rebhuhn-Population optimalerweise, dass man sagen kann, man jagt auch mal eins oder drei. Und natürlich kann man irgendwann mal einen Hasen essen, aber tatsächlich macht man es ja nicht deshalb. Also wegen den drei Hasen, die man erlegt, macht man diesen Riesenaufwand mit Fallenjagd und Fuchsjagd nicht, sondern da geht es wirklich um, oder? Also so, da geht es doch um so ein ehrgeiziges Projekt und man möchte selber diesen Lebensraum so gestalten, also inklusive Prädatorenmanagement, dass man, weil ganz ehrlich, ich meine, die Bodenbrüter, die meisten Vögel, die essen wir ja nicht so. Aber wir sagen, ich glaube, wenn man das so intensiv macht wie du und wie ich, dann geht es darum, dass man diese Verantwortung angenommen hat für so ein gewisses Gebiet, für das Jagdrevier und so ein bisschen wie so eine Art Landwirt oder Schäfer oder so. Also man ist ja einfach so ein Verantwortlicher für ein Gebiet in einer Kulturlandschaft, wenn man es so abstrakt sagen will. Und da möchte man, dass das alles gedeiht. Und deswegen ist einem auch der Kiebitz dann wichtig oder der Brachvogel oder die Goldammer oder sowas. Und weil der ganze Aufwand wegen dreimal Hase essen oder wegen fünfmal Hase essen, machst du ja auch nicht. Also das ist einfach,
Genau.
es geht da schon darum, dass man selber so eine Art, ja, so ein Projekt hat und sich daran dann auch erfreut. Und dafür ist es halt wahnsinnig wichtig, auch ja, zu messen, aufzuzeichnen. Sonst sitzt man vielleicht hinterher da auch mal und zweifelt selber, ob das jetzt was gebracht hat. Oder es kommen andere Leute und sagen, das bringt doch nichts, was du da machst. Also man muss, also die Zählung, ja,
Ja,
das
nicht nur die
stimmt.
Zählung. Tatsächlich finde ich auch den Erhalt eben von diesen Arten, die jetzt nicht dem Jagdrecht unterliegen. Hier zumindest bei uns ist das so mit den Rebhühnern. Es gehört ja trotzdem, ist ja die Verpflichtung da vom Gesetzgeber. Zumindest interpretiere ich das so für mich und das ist auch das, was für mich zur Jagd dazugehört. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verbringe mittlerweile mehr Zeit im Revier, um irgendwas herzurichten, als dass ich
Ja.
dann noch, als dass ich dann auf dem Hochsitz sitze. Aber es ist in Paragraph 1 Bundesjagdgesetz sollte es, meine ich, drinstehen, dass wir ja verpflichtet sind, einen angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestand und Lebensgrundlage und sowas zu erhalten und zu entwickeln. Ja. Das gehört dazu. Und da gehört es dazu, eben auch mal zu gucken, ja, früher gab es da noch Bodenbrüter, heute gibt es da keine Bodenbrüter mehr. Was können wir tun, damit das vielleicht wieder
Ja,
anders
klar.
wird? Haben wir Möglichkeiten, das zu machen? Ne? Und ich bin in dem Revier, wo ich jage, da bin ich unmittelbar daneben, bin ich quasi aufgewachsen. Das heißt, ich kann mich tatsächlich daran erinnern. Also ich bin jetzt 43 Jahre alt, aber als ich noch zur Schule gegangen bin, hatten wir auch noch Kiebitze. Das ist mittlerweile alles vorbei. Die sind auch zu 100% weg.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn man ordentlich, also das ist nicht mein Verdienst, die Jäger, die hier schon lange vor mir gejagt haben, die haben massiv Fallenjagd gemacht, noch bevor es hip war. Und wir haben hier wirklich massig Kiebitze und trotz konventioneller Landwirtschaft. Also das ist wirklich einer der Flecken auf der Erde, wo man das bewiesen hat, dass man mit Prädatorenmanagement da einiges reißen kann. Also es gibt bei uns Ecken, wenn du da spazieren gehst, da ist alles voll mit Kiebitzen. Da siehst du die
Das ist
richtig mit
schön.
bloßem Auge. Da musst du nicht auf der Lauer liegen als Tierbeobachter, sondern die sind da einfach überall. Und auch hier nicht weit weg von wo ich wohne, habe ich jetzt auch letztes Jahr gesehen, dass die da gebrütet haben in der Wiese. Und ja, das ist schon sehr cool. Also wenn man das direkt so sieht. Ja, ich habe eigentlich
Ja.
gedacht, ne, worüber wollen wir heute reden, weil ist ja schon Zeit, aber da merkt man so, wenn man nicht einfach nur, wenn man ein Jäger ist, der nicht einfach nur ab und zu mal auf den Bock geht, sondern wenn man noch ein paar andere Sachen macht, gibt es eigentlich gar keine Ruhepause so im Jahr.
Ich bin froh, dass wir gerade Schonzeit haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und wir müssen noch ein paar Leitern reparieren. Wir kommen zu nichts, weil tatsächlich dann überall immer was anderes anliegt. Ne? Wir
Ja, wir
müssen
lassen
auch
uns
noch.
gerade ein paar Kanzeln bauen. Das ist auch zeitaufwendig, auch wenn man nicht selber baut, weil wir jemanden gefunden haben und dann fährt man hin und guckt sich den Rohbau an und dann verhandelt man. Jetzt haben wir gerade die erste abgeholt mit dem Trecker. Und ja, und dann bereiten wir jetzt gerade Kids-Rettungssaison vor. Also ja, ich hätte jetzt auch gar keine, jetzt habe ich gerade irgendwie eine Batterie, so eine Moped-Batterie gebastelt für eine Wildkamera. Also so eine Stromversorgung, so eine externe. Also ich würde jetzt gar nicht zum Jagen kommen, selbst wenn jetzt Jagdzeit wäre. Aber geht dir wahrscheinlich dann ähnlich so.
Ja, das geht mir ganz genauso, tatsächlich. Wie gesagt, eigentlich wäre ich jetzt auch heute Abend beim Hasenzählen, aber dann muss ich das morgen nachholen.
Das mache ich dann morgen auch. Also kommende Woche habe ich das eh vor, machen wir ein bisschen Zählung. Aber dann ist doch schön, dass es geklappt hat.
Du machst nur mit der Wärmebildkamera oder
Also
machst du das
Hasen
noch?
machen wir mit der Wärmebildkamera
Ja.
und ja, Rebhühner muss ich mal gucken, ob wir das mit dem Verhören machen, mit hier Tondatei
Das habe
abspielen.
ich auch gemacht mit der Klangertrappe. Tatsächlich habe ich jetzt
Ja.
in meiner Spotify-Toplist ist jetzt das Rebhuhn.
Genau, und
Also
ich habe so eine
du findest
kleine
ihn und
JBL-Box. Ich habe sogar
ja,
diese
genau, habe ich auch
Flip4,
gemacht.
die da
Genauso.
empfohlen
Ja,
wird
ja,
für.
ja.
Und dann, da gibt es
Ich
ja auch so
auch.
gute Tipps vom Bayerischen Jagdverband mit so Download-Möglichkeit und so. Ja.
Ja, ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe auch die mit der JBL-Box, waren wir gestern auch noch unterwegs, Kollegin und ich. Aber wie gesagt, keine Antworten bekommen. Aber die Landschaften bei uns sind tatsächlich mittlerweile auch so aufgeräumt, dass da ist auch kein Unterschlupf mehr da. Und ich habe das mal bei uns hier recherchiert. Also der letzte Hinweis auf Rebhühner hier in der Nachbargemeinde, das ist 2008 gewesen. Und das eigentlich auch schon eine kleine Sensation. So sagt es die biologische Station, weil eigentlich da schon das Rebhuhnsterben hier in diesem Bereich eigentlich durch war.
Ja.
Was ich ganz interessant finde bei dem Thema ist immer, dass sich nie einer dazu Gedanken gemacht hat. Ich habe das mal mit dem Mitarbeiter, so ein Freund von mir, diskutiert, weil ich mich immer noch daran erinnern kann, weil ich ja schon so alt bin, dass man hier früher ja noch aktiv die Tollwut bekämpft hat. Und wir hatten ja auch ich glaube, in den 80er, Mitte der 80er Jahre auch noch einen Tollwutausbruch. Da wurden auch Leute gebissen und ich glaube, hunderte Leute mussten geimpft werden. Da war hier nochmal schwer was los. Ich glaube tatsächlich, wenn man das für unsere Region in Zusammenhang bringen würde, könnte man feststellen, dass das Ausrotten der Tollwut eine direkte Auswirkung hatte hier auf die letzten
Ja.
Bodenbrüterbestände. Wie gesagt, mein Kollege von der biologischen Station fand das auch ganz interessant. Meinte aber nur, da jetzt Arbeit reinzustecken, lohnt sich nicht, weil da rette ich ja auch kein Repo mehr durch. Hat er natürlich recht. Der verbringt da die Zeit dann lieber anders. Aber es zeigt auch nochmal einfach, wie wichtig die Jagd ist. Und das ist tatsächlich mittlerweile auch eben bei den Biologen angekommen, die halt ganz klar sagen, wir brauchen die intensive Fangjagd, damit wir eben in diesem Vogelschutzgebiet, Medebacher Bucht heißt das, da geht es auch explizit um Bodenbrüter, dass wir die wieder hochkriegen. Denn witzigerweise ist das so, auch ganz klassisch, die meisten Flächen, ich glaube 74% der Flächen sind im sogenannten Vertragsnaturschutz, das heißt optimaler Mahlzeitpunkt, keine Bodenbearbeitung durch Striegeln oder sowas, kein Spritzen, kein Düngen. Da sollte man meinen, da kommt alles hoch, Pustekuchen, die Zahlen sind in den Keller gefallen und die EU hat gesagt, es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren und dann habe ich habe seit vielen, vielen Jahren immer wieder für die Fangjagd gesprochen und dann fand ich endlich Gehör bei meinen Vorgesetzten, dass dann auch diese Fangjagd mal eingegangen wurde und seitdem geht es wieder bergauf.
Und dazu muss man sagen,
Ganz spannend.
für die werten Zuhörer, wo du arbeitest, nämlich du hast beruflich mit Jagd zu tun, weil du in der Behörde arbeitest, ne?
Ich bin bei einer unteren Naturschutzbehörde, genau,
Ja.
und da ist auch die Jagdbehörde mit ansässig, so dass wir das alles unter einen Hut bringen. Ja, aber auch bei den Kollegen ist das einfach so, dass das Jagd erstmal pauschal kritisch gesehen wird, denn wir alle kennen auch, da müssen wir uns nichts vormachen, die schwarzen Schafe, die draußen
Ja.
irgendwo Bockmist machen, und dann dadurch den Ruf der ganzen Jägerschaft, gefährden. Ja. Und eben dieses Beispiel da oben ist für mich so ein schönes Beispiel, dass eben so eine Jägerschaft auf einmal zur treibenden Kraft wird und dann auch so eine Behörde vor sich hertreibt und sagt, wir wollen mehr, wir wollen schneller, wir wollen höher, wir wollen weiter.
Ja, aber ich will dir in einer Sache, die du gerade angedeutet hast, auch einmal widersprechen. Du hast ja sowas gesagt wie, oder deinem Kollegen, also der dann sagt irgendwie, ja, das bringt uns jetzt auch nichts, wenn wir das nachweisen und darstellen, mit der Tollwutausrottung und welche Folgen das hatte. Ich finde, das wäre sehr wichtig, das mal klarzustellen, weil es nutzt uns ja gar nichts, dass Experten wissen, was Phase ist. Unser Problem ist tatsächlich die Öffentlichkeit und unser Problem sind Politiker, die sich in der Regel viel lieber an der Öffentlichkeit orientieren als an den Experten. Und wenn dann halt mal wieder irgendwelche Leute auf die Idee kommen, in irgendeinem Bundesland, man könnte einfach die Fallenjagd oder die Fuchsjagd komplett verbieten, wenn man in dem Moment, wenn dann der blöde Referentenentwurf auf dem Tisch liegt, wenn man dann erst anfängt, ja, wir erklären euch jetzt mal, das ist dann rein defensiv. Also wir erklären euch jetzt mal das mit der Tollwut und warum man überhaupt Fuchsjagd macht und dass wir halt nicht wie die Engländer das irgendwie, ohne jetzt die Engländer dissen zu wollen, aber bei Fuchsjagd denken die Leute ja immer an irgendwelche gesellschaftlichen Events, wo man irgendwie aus Spaß mit schicken Klamotten und weil man irgendwie adelig ist, irgendwie Füchse abknallt. Also das stellen sich ja manche Leute unter Fuchsjagd vor in Deutschland. Wenn wir dann immer erst anfangen, so bei Adam und Eva und beim Urknall anfangen zu erzählen, warum man überhaupt jagt, dann ist es eigentlich zu spät, weil dann sind die Fronten verhärtet. Wenn so jeder zehnte Normalbürger oder naturinteressierte Mensch wüsste, ja, okay, unangenehmes Thema mit dem Füchse erschießen, die sind ja auch niedlich, aber ja, muss halt wohl leider irgendwie gemacht werden, weil da war ja mal was mit Tollwut und wir wollen ja auch Singvögel haben. Wenn das einfach so ein bisschen normales Allgemeinwissen wäre oder ein bisschen im Hinterkopf mancher Leute lauern würde, dann hätten es Politiker schwerer oder würden gar nicht erst auf die Idee kommen, da so Quatschgesetze zu
Ja.
vorzuschlagen. Und
Ja.
deswegen glaube ich, reicht es nicht, wenn Experten sich auskennen, sondern wir müssen da YouTube, keine Ahnung, Fernsehberichte. Wir sind ja auf einem guten Weg. Du hast vorhin Paul Rösler erwähnt. Der ist ja wahnsinnig viel in den Medien dieses Jahr. Jetzt gerade ist Teppe und Schwänen zum Thema Fallenjagd mit ihm rausgekommen. Es gab ein Teppe und Schwänen mit ihm zur Baujagd. Er war bei NDR, Nordstory oder Norddoku oder
Toller
sowas.
Bericht, toller Bericht. Also
Mega gut.
ich liebe
Gold,
die
ne?
liebe diese Szene, wie er da, wie die Kette vor ihm aufschlagt und er dann einfach so in die Kamera grinst und sagt, ich
Und
liebe die.
genau so habe ich ihn erlebt, ne? Ich habe nachdem ich, weißt ja, seitdem ich, also
Ja.
kurz nachdem ich einen Jagdschein gemacht hatte und auch das Gefühl hatte, so, ja, jetzt hast du deinen Schein in der Tasche, aber du musst auch mal ein bisschen was lernen noch zusätzlich. Praxis habe ich ja bei ihm ein Praktikum sozusagen gemacht, ab und zu mal dann über so einen Zeitraum hinweg. Und so habe ich ihn erlebt, ne, mit seinem Hund. Und dann geht man da durch und wie er sich freut und wenn er das Wild sieht und wie er da drin hängt, mit welchem Herzblut und mit welchem Fachwissen und Sachverstand. Also das hat diese Reportage wirklich auch sehr gut rübergebracht. Und sowas ist wahnsinnig wichtig. Also diese ganze Öffentlichkeitsarbeit. Nicht nur von den Verbänden, sondern von auch den Leuten, die Lust dazu haben und auch ein bisschen Händchen dafür haben vielleicht und nicht mittlerweile so, es gibt auch Leute, die sind mittlerweile so verbittert, die sollten einfach keine Öffentlichkeitsarbeit machen,
Ja,
weil das dann alles
genau.
so schlecht gelaunt ist. Aber ja, also deswegen
Ja,
meine ich,
aber
weiß
die
nicht, ob du es
Sicht,
so
aber
gemeint
die
hast,
Sicht,
aber
ich, nein, nein, ich habe das, ich wollte es mal eben richtig stellen. Also seine Sicht ist natürlich die, dass wenn er da jetzt noch Arbeit reinsteckt, die
ja.
Arbeit kann er in diesen Projekten natürlich, da kann er erstmal nichts raus gewinnen und
Ach so, ja, okay. Also.
kann man das in dem Fall, also die Aufgabe der biologischen Station ist in diesem Fall natürlich nicht jetzt irgendwelche
Ah.
großen Öffentlichkeitsinformationen zu machen oder irgendwas pressewirksam zu machen, sondern die begleiten das ja wirklich wissenschaftlich und sind dann dafür zuständig, die Daten zu erheben, zu kartieren draußen. Ja, und es ist immer schön. Also da kommen immer
Ja, okay.
erfreuliche Meldungen. Und ja, wenn er jetzt dann eben diesen Zusammenhang bringen würde, dann würden die Jäger sagen, die halt eben da die ganze Arbeit machen, ne? Ja, wissen wir doch.
Ja, und seine Manpower ist ja wertvoller. Also das verstehe ich. Ach
Genau,
so,
genau.
also so rum
So war
verstehe ich es
das
ja logisch.
gemeint.
Also er kann natürlich andere Dinge tun, die wichtiger sind und nicht über irgendwie, wie heißt das, vergossenen irgendwas reden. Naja, über verschütteten Wein. Ich weiß
Genau.
nicht. Also über die Vergangenheit reden, sondern, ach so, ich hatte gedacht, er meint, dass man das generell jetzt nicht, dass es jetzt nicht interessant ist als Thema. Nee.
Nein, 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 nein. Also
Ja.
ich sehe das ja auch so in diesen Diskussionen, die ich ja auch bei Facebook immer wieder führe, mitunter ja auch ganz gerne. Wenn man dieses Argument vorträgt, dann ist auch meistens Ruhe am anderen Ende, ne?
Ja, und genau, also ich denke mal immer, der direkte Gesprächspartner ist manchmal dann irgendwie pampig und erzählt einfach nur dann noch irgendeinen Mist, damit er irgendwie das letzte Wort hat. Aber es gibt halt immer auch 27 Leute, die ja mitlesen. Und ich denke mal auch, dass das oft wert ist. Unter dem Böhmermann-Beitrag übrigens zum Thema Jagd gab es ein paar ganz interessante Gespräche. Waren auch ein paar Idioten unterwegs, aber da gab es eben auch Leute, die dann gesagt haben, hier, und was soll das? Das macht doch keinen Sinn. Und wenn du denen dann gesagt hast, ja, kann schon Sinn machen, keine Ahnung, Afrika jagt, und habe dann auch so ein paar Links rausgesucht, auch afrikanische Quellen. Ja, müssen ja nicht immer die weißen Europäer über die Afrikaner reden. Die können das nämlich selber auch sehr gut. Die haben auch Medien, die haben auch Wissenschaftler, die haben auch eine Meinung, und vor allen Dingen ist das ihr Kontinent, und sind das ihre Länder und ihr Wild. Und ja, das war eigentlich ganz guter Austausch da auch bei so einem komplexen Thema. Mit so ein paar Idioten natürlich auch, die sich irgendwie da nicht so mit Ruhm bekleckert haben, aber ich
Gut,
glaube,
das ist ja.
es bleibt, also ich glaube, wenn wir Menschen nicht miteinander reden, dann sind wir einfach als Menschheit auch als Planet verloren, um jetzt mal den ganz große Keller rauszuholen, aber es ist einfach so.
Ja. Ich fand es ganz interessant, weil tatsächlich jetzt ein Arbeitskollege und Freund von mir, der ist jetzt gerade zurück aus Afrika und der hat dort das Großwild Tauben gejagt, tatsächlich auf Sonnenblumenfeldern.
Geil,
Und die,
Taubenjagd in Afrika.
genau, der ist ja eingeladen worden über einen Bekannten, den er hat, der gesagt hat, du kannst hier jederzeit vorbeikommen. Mit ein paar Freunden. Ich bin jetzt aus bekannten Gründen nicht mitgeflogen.
Du schaffst ja nicht mal
Nein.
hierher zur Treibjagd,
Nein,
zu
nein,
uns
nein.
nach Niedersachsen. Also,
Genau.
wenn er welche, aber jetzt auch, wenn du es
Ja,
dann nach Afrika hinkriegst, du
ja.
dann.
Nein, aber ich habe dann auch gefragt, wie ich mir das vorstellen kann, ne? Weil man kriegt ja schnell auch so ein Bild oder hat schnell so ein Bild.
Ja.
Und ja, sagt er, vom Prinzip her haben wir deren Sonnenblumenfelder ja, fast verteidigt, muss man sagen. Und die haben damit drei Jäger, drei Schützen waren es, genau, mit drei Schützen an einem Tag 400 Tauben erlegt, die halt ansonsten
Okay.
die Ernte, die halt ansonsten die Ernte auffressen würden. Und die Tauben sind alle in dem Dorf geblieben, ne? Also er hat das so mir bildlich erklärt, sagt er, die laufen dir quasi unter der Flinte her und sammeln die Tauben ein.
Ja.
Und die werden dann auch alle sofort verarbeitet und dann gab es abends lecker Täubchen vom Grill oder vom offenen Feuer. Ja,
Das ist ja ein fantastisches Beispiel. Das ist ja.
auch das kann Afrika sein, ne? Also es
Das ist
muss
wirklich,
nicht
das
immer diese
überrascht mich jetzt auch.
Großwildjagd sein, ne? Tatsächlich, mir war das auch so nicht bekannt.
Das
Er
muss man
hat,
sich mal vorstellen. Das ist
ja,
ja Win-Win-Win. Also Ernte
ja,
gerettet,
natürlich.
die Leute haben leckeres Fleisch zu essen gehabt. Und ein paar Leute aus Deutschland haben irgendwie eine gute Zeit gehabt und hatten einen Jagdausflug und haben ein fremdes Land erkundet. Wir haben da
Und viel
definitiv,
Geld dagelassen und viel
ja,
Geld
und Geld
dagelassen, ne?
dagelassen.
Ja,
Also
also ich denke auch.
das ist, jeder Fototourist hätte dann negativeren Impact gehabt. So, ja.
Ja, und die Einheimischen haben tatsächlich keine Möglichkeiten, dieser Taubenplage in Anführungszeichen Herr zu werden. Und für die Bauern ist das natürlich dramatisch, ne? Wenn die dann ihre Sonnenblumenernten verlieren. Die laufen da halt rum und scheuchen die Tauben immer wieder auf und ja. Wissen wir ja selber, ne? Dann fliegen die 10 Meter weiter und gehen wieder runter.
Ja, das funktioniert ja nur über den Aspekt, das funktioniert nur über den Aspekt, dass da ein paar reiche Europäer Spaß haben dabei. Denn wenn man überlegt, 400 Tauben bedeutet ja, dass da wahrscheinlich mindestens 600 Schuss abgegeben wurden. So, 600 Schrotpatronen sind eine
Ja.
Menge Geld, und das könnten sich die Leute vor Ort vielleicht auch gar nicht unbedingt, abgesehen davon, dass sie auch die Gewehre bräuchten. Das müsste man sich erstmal leisten können, aber zum Glück gibt es halt Leute, die das sozusagen auch als Hobby machen, und ja, win-win.
Ja, sein Jahresurlaub war das, ne, mit seinen Kumpels
Ja,
und dann,
mega.
die haben sich dann eine schöne Zeit gemacht und also so wie er mir das geschildert hat, ich war jetzt natürlich nicht dabei, aber war das auch mal alles sehr herzlich, ne, wenn die zu diesen Feldern gefahren sind, dass dann die Einheimischen die auch schon begrüßt haben und freudestrahlen, ne, und ja, Gott sei Dank und endlich seid ihr da. Also die wurden wie so eine Art Schädlingspolizei immer begrüßt und ja. Also ich sag mal, als passionierter Flintenschütze ist das natürlich
Ja.
ein Traum. Ich weiß nicht, wie die Schulter hinterher aussah.
Weiß ja nicht, Taubenschrot ist nicht so dramatisch dann wahrscheinlich. Vielleicht haben sie eine schöne 16er Flinte gehabt und dann, oder eine 20er Flinte und dann so ein bisschen. Oder sie sind
Nee, nee, die hatten, nein,
voll
nein,
Power
voll,
gegangen.
voll. Mit den 12er Flinten waren sie da und
Ja.
haben alles gegeben. Also das, ja.
Finde ich
Wie mir
coole
was, für mich
Sache.
war es auch neu. Für mich war es auch neu, weil ich auch
Ja.
mal davon ausgegangen bin, Afrika heißt dann irgendwie Großwildjagd. Also es gab am Ende des Jagdurlaubs gab es dann auch noch das Geschenk von dem Gastgeber, der ja da unten selber Bauer ist. Da durften sie noch jetzt, ich kann dir den Namen nicht nennen, wie das Tier hieß, so ein Böckchen schießen. Das hat mein Kollege dann auch geschafft. Ja, und das war dann alles. Und auch der wurde sofort vor Ort verspeist.
Ist halt ein schönes Beispiel dafür, generell, auch wenn es jetzt ein exotisches ist, dass eben dieses Klischee von der Afrika-Jagd, dass da irgendjemand hinfliegt, um irgendwas, was gerade kurz vorm Aussterben ist, da irgendwie so das letzte Exemplar umzunieten aus reinem Sadismus. Ja, also dieses Bild, was die Leute haben, dass das halt einfach Blödsinn ist. Also es ist da, wo Großwildjagd möglich ist, auch in Afrika, ist es halt reguliert und da haben die
Genau.
Einheimischen dann entschieden, pass auf, wir machen das, wir nehmen, anstatt dass wir jetzt überzählige Tiere selber abschießen, nehmen wir einfach irgendeinen reichen Touristen, der zahlt halt viel Geld für, von dem Geld bezahlen wir unsere Wildhüter und so ist der Bestand reguliert und am Ende, ja, haben alle was davon. Und wir haben ein bisschen Tourismus hier und es gibt da auch tatsächlich, ich habe da einen Link gefunden gehabt, einen Artikel, wo dann auch, gibt auch in Afrika natürlich Diskussionen, gibt Leute pro, contra. Und da hat einer auch vorgerechnet, pass auf, ein Fototourist, ja, der kommt und den Elefanten fotografiert. Ja, wie viel bringt der uns, ja, für unser Land, das dringend Geld braucht? Und wie viel bringt der uns für unsere Budgets, mit denen wir den Naturschutz machen? Und ja, wenn jetzt jemand kommt und einen Elefanten, wo wir sagen, okay, der darf gehen, wenn der den erlegt und da irgendwie, keine Ahnung, 6.000 Dollar zahlt oder so, dann können wir mit dem Geld das und das machen, ne? Und die nutzen das. Ob man
Genau.
dann den, ne, ob man dann jeden sympathisch findet, der dahin fliegt und das macht, ja. Also da gibt es auch Leute, die machen das weidmännisch und dann gibt es aber auch irgendwelche reichen Söhne von irgendwelchen unsympathischen Amis, die dann oder sonstigen Leuten, die dann da geschmacklose Fotos machen oder dann den Fuß auf dem Kopf von dem Tier haben. Das ist ja wieder ein anderes Thema, ob man dann jedes Bild sympathisch findet, was man davon sieht. Aber unterm Strich ist es einfach so, dass man da nicht als weißer Europäer sich anmaßen sollte, den Afrikanern zu erzählen, dass sie da jeden Elefanten und jeden Löwen stehen lassen sollen, während deren Ernte da dann zertrampelt wird, dann vielleicht.
Das war
Oder
ja auch in der Diskussion, ne,
weiterhin.
als diese Diskussion war, Trophäenjagd verbieten, also dann
Ja.
gerade afrikanischen Länder, da haben sich auch die entsprechenden Länder ja mal zu Wort gemeldet und haben gesagt,
Ja.
Moment, stopp mal, ne? Also irgendwie funktioniert das nicht, weil das genauso ist, wie du geschildert hast, dass so ein Problemelefant zum Abschuss freigegeben wird und mit dem Geld werden die Wildhüter oder Zäune bezahlt. Ja,
Genau.
also dann.
Das bringt dort, das ist der Witz ist, der Verbot von der Einfuhr von Trophäen nach Europa hat einen direkten Impact darauf, dass es in Afrika weniger Artenschutz und mehr Artensterben gibt, weil das direkt, da kommen dann so und so viel Prozent weniger Touristen, weil die Touristen, manchen sind die Trophäen egal, aber manche kommen halt auch, um sich die Trophäe zu Hause hinzuhängen. Und deren Geld fehlt dann, dann hast du weniger Wildhüter und zack, hast du mehr Wilderei. Also das ist halt so ein wirklich gut gemeint, ist das Gegenteil von gut, wenn man so diese Trophäeneinfuhr verbietet. Man
Ja.
sitzt da mit der weißen Perspektive aus Europa und sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie die Afrikaner da vor ihren eigenen Entscheidungen schützen und deswegen greifen wir da jetzt mal ein. Und dann passiert auch bei uns dann haben wir bei uns in Europa nicht mehr die hässlichen Trophäen. So, und dann sitzen die Afrikaner da und sagen, was macht ihr denn da eigentlich? Wir haben nicht so viele Einnahmequellen, jetzt nehmt ihr uns einfach eine weg und dann bringt die nicht mal was. Also bringt das nicht mal was. Also ja. Ist aber auch wirklich ein Thema, da gibt es einen ganz tollen Podcast, es gibt diesen Jagdzeit-Podcast. Und die Folge, oh, ich weiß nicht genau, die Folge heißt, ich habe eine Farm in Afrika. Mit so einem Hamburger, der da seit Jahren und der erklärt das ganz genau. Der hat da irgendwie so eine riesige Farm in Afrika. Der hat so ein bisschen Geld und hat es dort investiert und macht dort Jagdtourismus, aber eben auch ja, Artenschutz und eine wahnsinnig tolle Folge von diesem Jagdzeit-Podcast, wo das, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber
Nee, sagt mir nichts.
kann ich nur empfehlen. Das ist echt, echt sehr coole Folge. Ja,
Kannst
wird
mir ja
das
mal
sehr
den
gut
Link
erklärt.
schicken.
Ich schicke den Link und ich packe, ich glaube, man kann hier irgendwo noch Links einfügen in die Show Notes, so wie das die anderen Podcaster immer sagen. Also ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo ein paar Links dazufügen kann, bei Spotify oder YouTube oder wo auch immer. Wir das dann letztendlich posten. Ja. Ja,
Ja,
schön,
sehr gut.
du. Dann haben wir ja, dann habe ich dich ja lange genug jetzt von der Hasenzählung abgehalten. Das müssen wir alles in den nächsten Tagen dann nachholen. Und dann können wir uns ja gegenseitig berichten.
Ja, es bleibt spannend, auf jeden Fall. Ja, ich werde definitiv berichten. Danke.
Sehr
Sehr
schön,
schön.
Sebastian. Dann mach's gut und
Du auch.
wir sehen und hören uns bei der wir hören uns bei der nächsten Folge.
So machen wir es.
Oder
Daniel, ich wünsche dir was. Mach's
vorher.
gut.
Ich dir auch.
Ja.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.